Wir haben Tiere gezeichnet, die früher in der Altsteinzeit waren, die man jetzt nicht mehr sehen kann, also Mammut und Bison. Wir müssten auch viele Farben mischen, damit wir nicht nur so eine Farbe haben.
Stolz zeigen Jenaila, Ella und Robert von der Otto-Glöckl-Schule in Linz Bilder, die sie gemalt haben und mit denen sie ihre Vorstellungen vom Leben in der Steinzeit kreativ umgesetzt haben. Die Gemälde sind im Rahmen eines klassen- und fächerübergreifenden Projekts entstanden und sind im Gang aufgehängt.
Das ist ein Nashorn und das sind die Menschen.
320 Kinder aus 50 verschiedenen Herkunftsländern lernen an dieser neuen Mittelschule. Fast alle haben eine andere Muttersprache als Deutsch. Die Vermittlung der deutschen Sprache steht denn auch im Zentrum, wie Direktorin Martina Rabel erzählt.
Wenn zum Beispiel ein Kind sehr gut zeichnen, malen kann, dann findet es hier eine Betätigung, kann eben seine Talente zeigen und es erlebt dann die mangelnden Deutschkenntnisse eben nicht so als Fehler oder als Defizit. Dadurch, dass es eben dann eingebettet ist in dieses Projekt, ist das Ganze auch leichter dann, dass man in der Situation die Sprache verbessert.
Pro Klasse gibt es meist nur ein oder zwei Kinder mit deutscher Muttersprache. Das ergibt sich aus dem Standort der Schule und der von Zuwanderern geprägten Wohnumgebung. Die Schule trägt dieser Vielfalt durch 4 offene Sprachklassen und 14 Sprachförderkurse Rechnung.
Wir haben natürlich jetzt auch ehemalige Gymnasiasten und Analphabeten. Und da gilt es natürlich schon, dass man denen allen gerecht wird. Das ist eben unsere Aufgabe. Wir sollen uns interessieren für unsere Schüler. Wir sollen schauen, was wir ihnen vermitteln können, dass wir sie bestmöglich fördern. Und daher muss das eine Schule für alle sein. Und von dem her versuchen wir halt mit den Sprachklassen zumindest einmal einen Einstieg dann in das Regelsystem zu schaffen, dass man halt ein bisschen ausgleicht auch.
Diese Linie ist die Steinzeit und ja, wir haben gerechnet und es ist 25 Meter lang. Diese blaue ist Eiszeit.
Hier ist die Schule agiert im Sinne ihres Namensgebers. Otto Glöckl war ein sozialdemokratischer Reformpädagoge der Zwischenkriegszeit, ein Gegner von Bildungsprivilegien und ein Verfechter der Gesamtschule. So ist der Unterricht flexibel und individualisiert gestaltet. Selbstständiges Lernen wird gefördert. Im Zentrum stehen stets die Kinder. In Peer Groups helfen Kinder anderen Kindern.
Es gibt auch Biologie, Physik und so weiter, aber alles natürlich unter dem Schwerpunkt Deutsch. Also Deutschvermittlung ist einfach das Wichtigste. Und wir können auch in diesen offenen Sprachklassen so weit variieren, dass wir sagen, wenn jemand zum Beispiel schon sehr gut Englisch kann oder das sogar seine zweite Muttersprache ist, so als Official Language, dann können wir sagen, er braucht jetzt Englisch einmal nicht und wir setzen jetzt Deutsch als Schwerpunkt und wir klammern Englisch vorläufig aus. Oder auch, wir haben schon sehr viele Chinesen gehabt, die wirklich in Mathematik sehr, sehr gut waren und da darf man ihnen natürlich Mathematik nicht völlig wegnehmen, das wäre auch falsch, ja? Aber man kann die Mathematikstunden reduzieren zugunsten von Deutsch.
Der Unterricht ist sehr betreuungsintensiv. Alle Klassen haben interkulturelle und muttersprachliche Begleitlehrer. Aufgrund der Besonderheiten der Schule gibt es hier mehr Lehrkräfte als anderswo. Schließlich sollen alle am Ende einen Abschluss machen können. Erreichen die Kinder die Lernziele der Bildungsstandards, wie sie an Pflichtschulen angestrebt werden? Direktorin Martina Rabel nennt keine Zahlen, meint aber, die meisten machten später eine Lehre. Lehrlinge haben auf dem Arbeitsmarkt derzeit gute Chancen.
Wir nutzen wirklich die Möglichkeit, dass die Kinder einfach länger Zeit haben, um die Pflichtschule abzuschließen. Das ist ja gesetzlich möglich und auch in Absprache mit den Eltern natürlich. Dann hat der Schüler zum Beispiel wirklich 2 volle Jahre, um zu einem Abschluss zu kommen. Und dann sind natürlich auch die Noten schon entsprechend und die bekommen durchaus auch Lehrstellen oder gehen sogar weiter in mittlere oder höhere Schulen.
Viele Erfolge lassen sich wohl auch gar nicht quantitativ messen. Etwa das Ziel, die Kinder ans Leben draußen heranzuführen, durch Projekte mit anderen Schulen, Museen oder Kultureinrichtungen. Beim Projekt Move On beispielsweise wurde mit dem Linzer Bruckner Orchester eine Tanzvorführung einstudiert.
Der Hintergedanke ist einfach, dass sie ihre Stärken leben können, dass sie selbstbewusster werden, dass sie sich wirklich als gleichwertig dazugehörig empfinden und vielleicht später auch diese Kultureinrichtungen dann besuchen.
Individualisierung, Teamteaching, Projektunterricht und intensive Sprachförderung sind wesentliche Bestandteile aller Schulen vom Typ neue Mittelschule.
Ich glaube, so das Konzept der neuen Mittelschule geht sicher in die Richtung, dass einfach das Kind im Mittelpunkt steht und die Stärken auch des Kindes. Und das kann nur der richtige Weg sein.
Begleitlehrerinnen und Sprachförderung sind heute die Normalität an den Pflichtschulen. Begleitlehrer kümmern sich im Unterricht um alle Kinder, die eine intensivere Betreuung brauchen. Diese Förderungen gab es noch nicht, als der Schriftsteller Wladimir Wertlieb vor rund 40 Jahren die Schule in Wien besuchte. Wladimir Wertlieb wurde 1966 in Leningrad in eine jüdische Familie geboren. 1971 emigrierte seine Familie nach Israel, danach nach Wien.
Ich kam in die Volksschule, ich konnte kein Wort Deutsch. Es hat niemanden gekümmert. Das heißt, ich musste selber schauen, wie ich mich integriere, jetzt unter Anführungszeichen, und in der Klasse zurechtkomme. Ja, es gab dann einen Förderkurs, einmal die Woche, glaube ich, 2 Stunden Deutschunterricht. Also letztlich ein Witz, natürlich.
Nach einigen Zwischenstationen in diversen anderen Ländern ließen sich Wladimir Wertliebs Eltern dann Anfang der 1980er Jahre endgültig in Wien nieder. Zwischenstationen heißt auch der Roman, in dem Wertlieb diese Emigrationsodyssee aufgearbeitet hat. Durch enorme persönliche Anstrengungen, die Förderung durch seine intellektuellen Eltern, aber auch durch einzelne engagierte Lehrerinnen, meisterte Wladimir Wertlieb das Gymnasium und absolvierte ein Wirtschaftsstudium. Heute ist er aus der österreichischen Literatur- und intellektuellen Szene nicht wegzudenken. Über die Veränderungen im Einwanderungsland Österreich reflektiert er.
Es ist immer noch in breiten Teilen der Bevölkerung die Vorstellung da, dass wir überflutet werden von Ausländern, dass es so etwas wie eine österreichische Leitkultur gibt, dass es so etwas wie das österreichisch Sein gibt, an das sich dann sozusagen andere anpassen müssen. Und dass Zuwanderer, dass sie quasi die Fremden sind. Wir haben das eigene, das ist relativ klar definiert und da kommt das Fremde von außen.
Es geht um diese Normalität, die ja eigentlich vorhanden ist, aber als solche eigentlich nicht wahrgenommen wird auch. Das Österreich ist seit langer Zeit eine Einwanderungsgesellschaft und ich möchte es immer wieder betonen, historisch war das auch immer so, ja. Diese kurze Unterbrechung, aber folgenschwere Unterbrechung des Nationalsozialismus, der die totale Germanisierung und Monokulturalität und Einsprachigkeit sozusagen erzwungen hat und es eine sehr lange sozusagen Nachwirkung hat in den Köpfen der Menschen, die mit dem aufgewachsen sind, dass es abgesehen von dieser Periode immer viele Sprachen und viele kulturelle Einflüsse gegeben hat.
Wo könnte das Selbstverständnis, dass Österreich ein Einwanderungsland ist, besser vermittelt werden als bei den Kindern? Bei ihnen muss auch die Sprachförderung einsetzen. Schon der Kindergarten ist die Basis für jegliche weitere Bildung, sagt Barbara Herzog-Bunzenberger, Migrations- und Bildungsforscherin von der Johannes Kepler Universität Linz.
Ich war in den USA in den Head Start Kindergärten, wo es eben um Kinder aus niederen sozialen Schichten geht, wo die von der Kinderkrippe angefangenen Zweijährigen, ja, die Aufbau des Vokabulars, wo es aber sehr sinnlich vor sich geht. Da haben sie das Wasser und den Sand und alles ist da in der Gruppe und die Worte und die Begriffe und die Bilder und alles sind auch da.
Ob Kindergarten oder Schule. Überall müssten Pädagogen heute in der Lage sein, mit den vielen Sprachen und Kulturen, die Zuwanderer einbringen, umzugehen, meint die Migrations- und Bildungsforscherin Barbara Herzog-Punzenberger. In Wien oder Linz ist bereits mehr als die Hälfte der Kinder mehrsprachig. Österreichweit ist es ein Viertel der Schülerinnen und Schüler. Das Wissen über die sprachliche Entwicklung von Kindern und interkulturelle Kompetenzen sind heute Schlüsselkompetenzen. Diese müssten ein verpflichtender Bestandteil der pädagogischen Ausbildung sein, meint Barbara Herzog-Punzenberger.
Da geht es darum, dass man überhaupt einmal die Fähigkeit erlernt, wertschätzend mit Vielfalt und Unterschiedlichkeit umzugehen. Und dann die, ich nenne es auch Vorurteilskompetenz, also dass Lehrkräfte ganz genau wissen, warum gibt es Vorurteile, was hat es mit dem menschlichen Denken und den Reaktionsweisen zu tun und wie kann man die abbauen. Eben die Kinder miteinander bekommen von zu Hause einen ganzen Rucksack an Vorurteilen meistens mit und die Lehrkräfte haben die schwierige Aufgabe, damit umzugehen und das abzubauen. Und das ist eine große Aufgabe, die aber nur die Schule übernehmen kann, weil sonst passiert es halt dann nirgendwo.
Interkulturelles Lernen ist angesagt. Junge Menschen erfahren, wie Dinge in anderen Kulturen betrachtet werden oder wie das Leben in anderen Kulturen aussieht. Interkulturelles Lernen ist ein fächerübergreifendes Unterrichtsprinzip. Es bringe oft erhellende Erlebnisse, erzählt der Erziehungswissenschaftler und Psychotherapeut Michael Lusiak. Zum Beispiel,
wenn wir sprechen über die dunklen Zeiten des Mittelalters bei uns und dann vielleicht schaut in den Nahen und Mittleren Osten, wo das alles andere war als eine dunkle Zeit, sondern da ganz, ganz viel Entwicklung auch da gewesen ist. Also Perspektiven zu sehen, die weggehen von diesen auch eurozentristischen Modellen und eine stärker auch weltweite Perspektive hier mit hineinnimmt. Aber auch, wo man erkennen kann über den Unterricht, was es an Entwicklungen gegeben hat, wo wir Anleihen genommen haben von unterschiedlichsten Ländern und Kulturen.
Interkulturelle Bildung, Inklusion, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind Forschungsschwerpunkte von Michael Lusiak. Die Vielfalt in den Klassen, weiß er, biete viele interessante und neue Zugänge zur Bildung und regt zum Nachdenken an.
Wie sind die Werte in unserer Gesellschaft und wie anderswo? Wie wird das Leben bei uns gestaltet und wie in anderen Ländern? Warum ist das so? Das heißt, dieser Perspektivenwechsel, der dadurch auch gefördert wird, der ermöglicht auch Menschen besser gebildet zu werden, weil sie sich kritisch damit auseinandersetzen können und vor allem auch kritisch mit der eigenen Herkunft und den eigenen gesellschaftlichen Verhältnissen auseinandersetzen können.
Wenn Kindern Mehrsprachigkeit positiv vermittelt wird, wenn sie täglich mit unterschiedlichen Kulturen zu tun haben, dann bauen diese Erfahrungen Barrieren und Vorurteile ab und Zuwanderung kann als Normalität begriffen werden. Diese Normalität sollte sich noch viel mehr als heute auch in der Lehrerschaft widerspiegeln.
Eines der Hauptprobleme, das wir sehen, ist, wir haben eine multikulturelle Zusammensetzung der Schülerinnen und wir haben großteils eine monokulturelle Lehrerschaft und auch eine monolinguale Lehrerschaft. Und da sind ganz große Divergenzen. Das macht natürlich was mit den Schülern, wenn sie das so mitbekommen. Die Vielfalt ist immer dann nur dort, wo es um die anderen Schüler geht.
Das eine ist, dass die Kinder Rollenvorbilder haben. So, ah ja, schau mal, ich meine, ich kann auch Lehrerin werden, der ist auch Lehrer geworden. Oder aus meiner Herkunftsgruppe, ja, der ist Lehrer und der ist ein Vorbild. Hat natürlich für die Kinder, die aus der Mehrheitsgesellschaft kommen, auch eine wichtige Signalwirkung.
Je mehr Zuwandererkinder eine höhere Schule besuchen, die ihnen ermöglicht, selbst einmal Lehrerinnen und Lehrer zu werden, desto eher kann dieses Ziel erreicht werden. Die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Derzeit besuchen 33.000 Kinder mit nicht deutscher Muttersprache das Gymnasium.
Für mich ist es in meiner Kindheit auch so gewesen, dass ich das Gefühl gehabt habe, hätte ich bloß die Möglichkeit gehabt, hier in Österreich meine Muttersprache besser zu lernen, schulisch zu lernen, dann hätte ich auch in anderen Bereichen mehr profitiert.
Bedauert die 30-jährige Josipa Karatscha, die als 5-jähriges Kind nach Kufstein gekommen ist. Ihr Vater war Gastarbeiter. Muttersprache der in Bosnien geborenen jungen Frau ist Kroatisch. Deutsch brachte sie sich als kleines Kind zunächst durchs Fernsehen und das Spielen mit anderen Kindern im Kindergarten selbst bei. Als sie in die Schule kam, konnte sie besser Deutsch als so manch anderes Kind, erinnert sie sich.
so später habe ich mir gedacht, meine Sprache wäre so wichtig gewesen, einfach sich dort einmal komplett auszukennen, um daraus schöpfen zu können, um da die Bezüge schon für was anderes, für was Neues und die Anerkennung meiner Sprache innerhalb der Schule wäre auch für mich wichtig gewesen, um einfach zum Beispiel Selbstwertgefühl zu erlangen, dass ich sage, ich gehe jetzt weiter. Und Gott sei Dank habe ich immer wieder Lehrer gehabt, die das super hervorgehoben haben und die gesagt haben, du hast da ein Talent, weil du schon zweisprachig aufgewachsen bist, was andere nicht haben. Also mach was draus, geh in die Richtung, schau, dass du weiter was mit Sprachen machst und auch vielleicht in dem Bereich.
Das hat sie getan. Sie studierte in Innsbruck Erziehungswissenschaften und ist heute in der Erwachsenenbildung tätig, als Trainerin für die österreichische Gebärdensprache. Anders als in ihrer Schulzeit sei Mehrsprachigkeit heute in der Gesellschaft gefragt, meint Josipa Karatscha. Nur wer die eigene Muttersprache gut beherrscht, kann darauf aufbauend weitere Sprachen lernen.
Damals war es so, lern Deutsch und alles andere ist in Ordnung. Aber eigentlich der verkehrte Weg, lern einmal deine Sprache richtig und komm dann zu dieser, die du ja eh automatisch lernen musst, weil du kommst ja nicht aus. Und so war es ja bei mir, ich bin ja auch nicht ausgekommen. Obwohl manche Lehrer gesagt haben, was, ihr redet Kroatisch daheim, das ist nicht gut für deine Deutschkenntnisse. Und ich war nicht davon überzeugt und Gott sei Dank haben meine Eltern nicht so gut Deutsch kennen, dass sie das umgangen wären, sondern sie haben gesagt, nein, wir reden ganz normal Kroatisch. Gell? Aber ich glaube, dass da viel mit Selbstwert zu tun hat und auch mit dieser Bestätigung, du machst es richtig, es ist in Ordnung, so wie du es machst. Und viele haben vielleicht nicht so das Glück gehabt wie ich, dass sie auf super Leute gestoßen sind, die gesagt haben, na, das ist in Ordnung. Und andere haben halt vielleicht eher das Gefühl gehabt, so, sie müssen es verstecken und verheimlichen, haben halt dann die Defizite dort. Und kommen dann auch von dem, was sie sich selbst zutrauen, nicht weiter. Und erlangen dann vielleicht einen Hilfsjob und sagen, ist wurscht, Hauptsache ich habe Arbeit. Und sind dann wieder in dem gleichen Schema drinnen wie ihre Eltern, die damals ja tatsächlich keine andere Wahl gehabt haben.
Wenn ein Kind zu früh aufhört, seine Muttersprache weiterzulernen, gehen wichtige kognitive Kompetenzen verloren. Wie die Fähigkeit, abstrakte Dinge auszudrücken oder später als Erwachsener Fachtexte zu verstehen. Dem trägt der muttersprachliche Unterricht Rechnung, der in Österreich in 24 Sprachen angeboten wird. Damit ist Österreich vorbildlich, wie eine aktuelle Studie der EU-Kommission über Language Teaching and Learning in Multilingual Classrooms hervorhebt. Durch die Flüchtlinge, die in den Schulen derzeit aufgenommen werden, sei die Bereitschaft vieler Pädagogen da, sich weiterzubilden, freut sich Migrations- und Bildungsforscherin Barbara Herzog-Punzenberger von der Johannes Kepler Universität Linz. Eine große Chance für die Gesellschaft.
Wir können sagen, dass wir ca. 8000 Schülerinnen und Schüler aus der Flüchtlingsbewegung in den Pflichtschulen, also sozusagen als Seiteneinsteiger, haben bei einer Gesamtschüleranzahl von 560.000 Schülerinnen. Das heißt eben ca. 1,2%. Also das ist jetzt nicht die große Umwälzung. Aber das Wichtige ist, dass durch diese hohe Sensibilität auf, da kommen Kinder, die können unsere Schrift nicht, die können unsere Sprache nicht, die kommen aus einem anderen kulturellen Zusammenhang, diese Bereitschaft auch bei vielen Pädagoginnen, die ja alle sehr wohlwollend sind, oder viele sind sehr wohlwollend, die Bereitschaft jetzt, da möchte ich Kompetenz erlangen, ich möchte damit gut umgehen, kompetent sein, und da muss man sagen, ja genau, wir haben ja auch über die pädagogischen Hochschulen diese Möglichkeit, diese Schulstandortentwicklung zu begleiten. Ja.
Fest steht, Kindergarten und Schule sind die Basis für jegliche weitere Integration und für die Einbürgerung. Also für den Erwerb der Staatsbürgerschaft. Für diesen gelten strenge Kriterien. Neben einem 10-jährigen Aufenthalt, einem gesicherten Lebensunterhalt, allgemeinem Wissen über Österreich, müssen Deutschkenntnisse auf B1-Niveau nachgewiesen werden. Das entspricht einer positiven Deutschnote in der 9. Schulstufe. Die Staatsbürgerschaft ermöglicht Zuwanderern die volle Teilnahme an der Gesellschaft, politische Partizipation und ein gleichberechtigtes Leben. Ein Schlüsselbereich, meint der Politikwissenschaftler Rainer Bauböck vom European University Institute in Florenz.
Jene, die sich hier niederlassen, sollten auf die Straße zur Einbürgerung gesetzt werden. Die Einbürgerung muss erleichtert und nicht erschwert werden. Und mit der Einbürgerung gibt es dann das Wahlrecht und diesen Effekt der politischen Integration, der in alle anderen Bereiche der Gesellschaft ausstrahlt.
Für den Erwerb der Staatsbürgerschaft gibt es zwei unterschiedliche Prinzipien. Manche Länder haben das Geburtsortprinzip oder Jus Soli. Ein Kind, das dort geboren wird, wird automatisch Staatsbürger. In Österreich gilt jedoch das Abstammungsprinzip oder Blutrecht, Jus Sanguinis. Ein Kind erhält die Staatsbürgerschaft seiner Eltern.
Das ist etwas, was auch vielen Österreichern und Österreichern überhaupt nicht bewusst ist, dass die meisten Kinder der zweiten Generation, die zwei ausländische Elternteile haben, hier in Österreich als Fremde geboren werden und sich erst einbürgern lassen müssen. Das ist sozusagen ein fatales Signal der Nichtzugehörigkeit, das vom Staat an jene gesandt wird, die hier aufgewachsen sind und nirgendwo anders dazugehören.
Die Staatsbürgerschaft macht aus Fremden gleichberechtigte Bürger. Das ist auch für das Selbstverständnis der Mehrheitsbevölkerung wichtig.
Wenn Immigranten als gleichberechtigte Bürger wahrgenommen werden, weil sie die Staatsbürgerschaft haben und weil sie das Wahlrecht haben, dann haben sie eine andere Form der Anerkennung in der Gesellschaft. Dann kann sozusagen niemand in Frage stellen, dass die zu uns gehören und nicht irgendwo anders hin, weil sie Ausländer sind mit einem fremden Pass.
Manche Länder ermöglichen eine Doppelstaatsbürgerschaft, Österreich nicht. Dies wird nach Ansicht vieler der heutigen Realität nicht gerecht. Leben wir in der globalisierten Welt, in der wir auch EU-Bürgerinnen sind, doch stets mit verschiedenen Identitäten.
Die meisten Staaten haben Abschied genommen von der alten Vorstellung, dass Doppelstaatsbürgerschaft eine Frage der doppelten Loyalität ist, dass man sozusagen nicht Diener zweier Herren sein kann, und akzeptieren, dass selbstverständlich Migranten Bindungen an zwei verschiedene Staaten haben, den Herkunftsstaat und den Einwanderungsstaat, und dass diese Bindungen eben nicht als entgegengesetzt und einander ausschließend verstanden werden müssen, wenn sie denn als Integrationsangebot funktionieren sollen.
Und so wie manche Österreicher in der Emigration bei den Klängen der Pummerin sentimental werden oder bei der Übertragung des Neujahrskonzertes, so sind auch viele Zuwanderer emotional weiterhin mit dem Land verbunden, das sie einmal verlassen haben. Josipa Karacza hat die österreichische Staatsbürgerschaft schon mit 13 Jahren bekommen und ist längst ein gleichberechtigtes Mitglied der Gesellschaft.
Ich habe das als etwas sehr Schlimmes empfunden, dass man mir durch die österreichische Staatsbürgerschaft meine kroatische Staatsbürgerschaft weggenommen hat. Also dieses, habe ich gleich schon das Gefühl gehabt, es ist nicht gleich wert und entweder oder. Das ist etwas gewesen, was, glaube ich, mich als Migrantin zweiter Generation, meine Eltern als Gastarbeiter begleitet bis heute. Dieses Nichtwissen, ob man tatsächlich hierher gehört oder nur zum Teil. Oder tatsächlich vollkommen und auch natürlich in der Arbeit und auch eben in so strukturellen Dingen, in so institutionellen Dingen, wo man sagt, okay, es ist besser, du hast die Staatsbürgerschaft, weil sonst würdest du da nicht sein.